Wir sind befreit. Wir sind stark gemacht. Wir sind mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt. Wir sind entlastet. Gott ist für uns. Er ist bei uns. Er ist mit uns. Diese Reihe, wer Gott und was Gott für uns ist, könnte ich liebend gerne jetzt eine halbe Stunde fortsetzen. Und dann wird deutlich, dass es wirklich gut losgeht, wenn wir unser Leben mit Gott starten. 4 Monate kein Gottesdienst. Und da habe ich mir überlegt und Gott gefragt, jetzt bei so einem Start der Präsenzgottesdienstes, was ist das Wort der Ermutigung? Was ist dein Wort für jetzt die Zuhörer, die teilnehmen an dem Gottesdienst und die über Livestream hören? Und er hat mir ein eigenartiges Wort gegeben, aber einen guten Titel. Das geht gut los. Lasst euch darauf ein, lasst euch darüber raschen. Also, wenn etwas gut losgeht, dann hat das mit einem Anfang zu tun, mit einem Startschuss. Jetzt passiert irgendetwas, etwas Neues, etwas, was so noch nie da war, was ganz persönlich vielleicht auch für dich ist. Und ich habe uns einen Bibelvers ausgesucht, der auch am Anfang steht. Es ist der allererste Vers, mit dem das Neue Testament eröffnet wird. Matthäus 1, Vers 1. Und ich denke mir, wenn so ein ganzes Buch oder eine Bücherei, also ein Neues Testament eröffnet wird, und dann kommt der Matthäus als Evangelist als erster dran, dann muss dieser erste Vers absolut entscheidend sein. Wie bei jedem Krimi, bei jedem Liebesroman. Wenn mir dieser erste Satz oder diese ersten Sätze nicht gefallen, schlage ich es zu und lege das Buch weg. Aber wenn diese Verse oder dieser Vers mein Herz erreicht und ich meine Neugierde geweckt wird, dann will ich es weiterlesen. Dann möchte ich mit dabei sein. Dann möchte ich wissen, wie geht es denn eigentlich weiter. Also können wir doch davon ausgehen, dass Matthäus sich viel Mühe gegeben hat, dieser Steuereintreiber, der seine Namenslisten führt. Wer hatte noch Schulden? Wer musste noch zurückzahlen? Wir können davon ausgehen, dass er jetzt an diesem Moment einen richtig guten Start hinbekommt. Er hat Leute, an die er schreibt. Und diese Leute haben ihre persönlichen Fragen. Das, was Jesus Christus ihnen gesagt hat, scheint nicht Wirklichkeit zu sein. Oder es gibt so viele Widerstände. So gerne möchten sie ihren Landsleuten, also den Juden, von Jesus Christus erzählen, aber sie stoßen auf Widerstand, auf harte Herzen und nichts geht. Und sie stellen sich offensichtlich auch die Frage, dürfen wir uns auch an Nichtjuden wenden? Ist das koscher? Ist das erlaubt? Oder ist uns das verboten? Und wenn das so ist, dass wir es tun dürfen, dann kommt natürlich die Frage, was ist denn dann der wesentliche Inhalt von dem, was wir vermitteln sollen? Und wenn ich das herausgefunden habe, zu was oder zu wem lade ich dann eigentlich ein? Und ich finde, das sind sehr spannende und aktuelle Fragen. Ich habe es mal für uns auf unsere Zeit übertragen. Wenn keiner mehr in die Kirche geht, darf dann die Kirche zu den Menschen gehen? Und wenn die Kirche zu den Menschen geht, heißt das ja in der Konsequenz, wir brauchen keine Kirchen mehr und keine Versammlungsräume mehr. Wir können sie verkaufen, wir können sie anderweitig vermieten. Ist das erlaubt? Oder wenn Theologie völlig out ist und Menschen, die nicht an Gott glauben, für die ist Theologie das Letzte, was sie hören möchten. Also wenn Theologie völlig out ist, wie kann ich dann das Evangelium so vermitteln, dass die Menschen zuhören und es verstehen, was wir ihnen sagen. Und dass ein Wunsch, eine Sehnsucht in ihrem Herzen entsteht, da will ich mit dabei sein, denn wenn das so ist, dann geht es richtig gut los, auch mit meinem Leben. Oder zuletzt, wenn die erlebte Erfahrung mit Jesus Christus viel glaubwürdiger ist, als das, was allgemein unter Glaube verstanden wird. Warum, bitteschön, sind dann unsere Erkenntnisse ständig im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit? Versteht ihr, wie spannend die Fragen sind, die Matthäus damals hatte, wenn wir sie auf unsere Zeit übertragen? Also Matthäus hat die Aufgabe, die Herzen seiner Leser und Zuhörer zu erreichen. Und da kann man jetzt zu Recht erwarten, dass es richtig gut losgeht. So, jetzt sind wir mal bei dem ersten Vers. Das geht ja gut los. Ich mache einfach den Daumen hoch, also bitte die nächste Folie. Das ist jetzt der spannende Moment, gell? Versuchen wir es nochmal. Will immer noch nicht. Warte. Okay, ich bin zu ungeduldig. Da heißt es, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist also der Beginn mit Jesus Christus, die Geburtsstunde. Das ist die Geschichte. So fängt sie jetzt an. Es geht um Jesus Christus. Christus, er schreibt an Juden. Hinter Christus steckt eine ganze Theologie auf den Nenner gebracht. Es geht um den Sohn Gottes. Also das ist jetzt der Beginn. So startet es. Was kann von Jesus Christus gesagt werden? Was hat er gelebt? Was hat er gesagt? Wie geht es jetzt weiter? Damit können wir jetzt rechnen, dass das kommt. Und ich lese euch vor, was Matthäus jetzt schreibt. Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist, ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach von der Tamar. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab. Abinadab zeugte Nahesson. Nahesson zeugte Salma. Salma zeugte Boas von der Rahab. Boas zeugte Obed von der Ruth. Obed zeugte Jesse. Jesse zeugte den König David. Der König David zeugte Salomo von der Frau des Uria und so weiter und so fort. Das ist ein Text, der geht ins Herz, gell? Der hat euch berührt. Da sagt man Halleluja dazu. Also noch mehr davon. Da möchte ich mich doch gleich bekehren, wenn ich das höre. Naja, einige haben die Bibel schon zugeschlagen. Was soll das denn jetzt, bitteschön? Was soll das mit diesen ganzen Namen? Es kommt auf die Perspektive an. Natürlich glaube ich daran, das ist meine persönliche Überzeugung, dass der Steuereintreiber Matthäus viel mit Namen anfangen kann. Aber er hat sich jetzt Gedanken gemacht, was kann ich jetzt in diesen Stammbaum von Jesus Christus hineinpflanzen, sodass es deutlich wird, was es für eine fantastische Nachricht ist, schon in diesem Stammbaum. Es geht also nicht darum, dass wir heute erfahren, wer der Opa von Jesus ist. Das ist Gemeindeunterricht und das wisst ihr, gell? Wie heißt er denn? Der Opa von Jesus. Ah, guck mal, das zeigt, ihr habt dieses Geschlechtsregister auch noch nicht aufgelesen. Es ist Jakob. Jakob ist es. Aber der taucht da eben öfters mal auf. Aber mir wird so etwas deutlich an dieser Geschichte. Drei Dinge möchte ich nur daraus vorstellen. Und das erste ist, Gott hat keine heilige Familie. Das zweite ist, Gott hat einen Masterplan. Und das dritte ist, Gott liebt deine Biografie. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Punkt an. Gott hat keine heilige Familie. Ich mache einfach weiter, die Folie kommt gleich. Gott hat keine heilige Familie. Das heißt, es gibt bei ihm nicht nur Elite-Schüler und Alleskönner. Gott braucht keine perfekten Leute. Jesus kann mit seiner Verwandtschaft nicht angeben, denn darin befinden sich sehr viele schwarze Schafe. Die habe ich ja mal mitgebracht. Ein schwarzes Schaf, das bin ich jetzt. Und Matthäus stellt das auch gesondert immer wieder mal heraus, was da für schwarze Schafe in der Verwandtschaft von Jesus sind. Da geht's auch mit einem Jakob aus dem Alten Testament los. Sein Name heißt der Listige, der Betrüger. Und wer sich ein bisschen im Alten Testament auskennt, weiß, darin war er extrem erfolgreich. Er konnte alle über den Tisch ziehen und er hat bei seinem Bruder angefangen. Und dafür war er bereit, seinen Vater anzulügen. Das ist in der damaligen Kultur eine absolute Ehrverletzung. Als die Sache aufflog, stellt er sich fest, er ist ein Feigling. Er steht nicht zu seinem Betrug, er hat Schiss in der Hose und Angst gibt ihm Fersengeld, er haut ab. Jakob ist ein schwarzes Schaf. Dann geht's weiter mit Juda. Also Juda beschämt seine Eltern, indem er eine Frau von Kana annimmt und nicht aus der eigenen Sippe. Auch damit hat er ein Tabu übertreten. Aber dann wissen wir auch, dass Juda maßgeblich dafür verantwortlich war, dass sein Bruder Josef in die Sklaverei an die Midianiter verkauft worden ist. Und zuletzt, auch das steht noch in diesem Stammbaum mit drin, ich hätte das ja sofort weggelassen, hatte er eine Affäre mit seiner Schwiegertochter Tamar, woraus zwei Söhne entstehen. Dann taucht eine nächste Frau auf. Also Matthäus schreibt an Juden, eine Männergesellschaft, und bringt in diesen Stammbaum Frauen rein. Also da stolpert jeder Hörer automatisch drüber. Die nächste Frau, die genannt wird, ist Rahab. Ihr Beruf Prostituierte. Könnt ihr euch vorstellen, wie Josef und Maria sich abends über ihre Verwandtschaft unterhalten haben? Ich habe das mal so für mich formuliert. Ach, weißt du noch, mein lieber Josef, wie das mit Rahab war? Jeder hatte bereits was mit ihr gehabt und dann wurde sie schwanger. Also im Bett war sie gut, aber verhüten konnte sie nicht. Darauf Josef: Mensch Maria, das musst du gerade sagen. Also schwarze Schafe in der Verwandtschaft haben, ist nicht immer so gut. Und dann freut man sich, wenn doch endlich mal jemand anders auftaucht in diesem Stammbau. Und endlich die Heldengestalt David. Also der Mann nach dem Herzen Gottes. Und was macht bitteschön Matthäus beim David? Er verweist in einer Randnotiz, die Frau vom Uriah gebiert den Salomo. Also wiederum Mord, Ehebruch und Hintergehen kommt da mal eben auf den Helden David. Das ist kein schönes Licht. Da wollen wir den Scheinwerfer nicht drauf gerichtet haben. Wieso macht Matthäus das in dieser ganzen Geschichte? Ich bin davon überzeugt, weil er sagen wollte, Gott hat keine heilige Familie und die will er auch nicht haben. Er will keine perfekten Menschen haben. Nein, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ein Nachkomme von vielen herrlich unheiligen Menschen. So wie du und ich. Da ist kein Unterschied. Auf der ganzen Welt gibt es überhaupt keinen Menschen, der nicht irgendwo in seinem Leben Dreck am Stecken hat. Niemand entspricht der Heiligkeit Gottes, alle sind Sünder, ist dann wieder der theologische Begriff. Gott sei Dank, sage ich dazu. Gott braucht keine Heiligen. Er kommt auch mit mir klar. Er kommt mit dir klar. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was nicht perfekt ist, was kaputt ist, was Schrammen und Verletzungen hat, was verloren ist. Es geht also überhaupt nicht darum, perfekt zu werden, heilig zu werden. Der gemeinsame Nenner in diesem Stammbaum liegt woanders. Alle, die da genannt werden, gehören zu dem Volk Israel oder sind dort hinein adoptiert worden, wie die Ruth zum Beispiel. Das ist der gemeinsame Nenner, diese Nation der Israeliten. Und jetzt kommt Jesus Christus und macht aus dieser Nation, er globalisiert sie. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Nicht mehr allein Israel, sondern uns alle hat er auf einmal mit eingeschlossen. In Gottes Familie gibt es Mord, Ehebruch, Lüge, Verrat. Es gibt dort alles, was es so in der Welt gibt. Auch hier in der Gemeinde Neuhofen, ich werde jetzt aber nichts auf den Tisch legen. Schwarze Schafe. All das gefällt Gott natürlich nicht. Aber es gibt bei ihm Kraft zur Veränderung. Er verwandelt uns in Gerechte, in Heilige, in Geliebte, in wertvolle Schätze. Seine Liebe will uns und wird uns verändern. Jeder ist bei ihm willkommen, unabhängig aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechtes oder seiner Lebensgeschichte. Und ich finde, das geht gut los mit diesem Jesus Christus. Damit kommen wir zu der zweiten Beobachtung. Also die zweite These, Gott hat einen Masterplan. Bei ihm gibt es aber keine To-Do-Liste, die er Schritt für Schritt abzuarbeiten hat. Und wehe, er vergisst etwas auf dieser Liste oder schafft es nicht rechtzeitig. Nein, so funktioniert sein Masterplan nicht. Niemand kann ihn von seinem Plan abhalten. Und niemand von uns muss sein Reich und seine Zusagen und seinen Plan auf dieser Welt umsetzen. Gott hat es zugesagt und er braucht uns dabei nicht. Keiner ist so wichtig, dass Gott nicht auf ihn verzichten könnte. Du kannst Gott nicht aus der Ruhe oder aus der Bahn bringen oder ihn daran hindern, dass er nicht zu seinen Zielen kommt. Wenn du das meinst, kennst du Gott nicht. Denn Gott ist größer, als wir denken. Und ich finde, das ist wiederum eine gute und befreiende Nachricht. Gott hat einen Masterplan. Ein roter Faden zieht sich durch den ganzen Stammbaum von Jesus Christus durch. Da waren grauenhafte Könige dabei. Da waren wirklich Leute dabei, die nur schwarze Schafe sind. Aber es gab auch viele, das ist mein zweites Symbol, die von sich denken, ja, wer bin ich denn schon? Ein mächtiger Löwe. Nein, ich bin so ein kleiner Löwe. Also was sollte schon durch mich passieren? Was könnte Gott durch mich erreichen? Mit seiner Herrschaft, mit seinen Gedanken, mit seinen Plänen. Wer bin ich denn schon? Man findet viele Bestätigungen im Alten Testament, ein Wurm. Ja, sowas bin ich, ein Regenwurm. Aber dann ist klar, was soll ein Regenwurm am Reich Gottes beitragen können? Ich fühle mich oft wie so ein kleiner Löwe, nicht wie ein riesen, mächtiger Löwe, der brüllt und alles zittert. Aber Gott sei Dank hat Gott einen Masterplan und ich bin darin ersetzbar. Das ist so befreiend, dass Gott seine Ziele, seine Zusagen, das, was er für die ganze Welt sich gedacht hat, nicht von uns Menschen abhängig ist. Denn dann wäre Hopfen und Malz verloren. Gott ist größer, als wir denken. Was hat das für Folgen? Sehr oft kommen wir in unserem Leben an Weggabelungen mit 3, 4, 5 Optionen. Und ich weiß nicht, was du dann so machst, wenn du so verschiedene Optionen hast. Ich komme dann oft und frage Gott, was soll ich denn machen? Sollen wir noch ein weiteres Kind bekommen? Kann ich mir ein Haus oder ein neues Auto leisten? Muss ich diese Beziehung enden und aufgeben? Und dann beten wir und fragen Gott, und das ist nicht schlecht, das ist okay so. Aber letzten Endes darfst du selber entscheiden, wenn es verschiedene Optionen gibt. Und dann wählst du einen Weg und du gehst den einfach, weil du weißt, Gott geht ihn mit. Auch wenn ich nicht sein Okay habe, auch wenn er mal geschwiegen hat und meine Gebete nicht beantwortet hat, das macht der Stammbaum von Jesus Christus deutlich und sichtbar. Gott ist größer als alles, was ich bin und über jeden Weg, den ich einschlage. Keine Sünde kann ihn davon abhalten, dass er nicht zu seinem Ziel kommt. Keine falsche Entscheidung kann ihn daran hindern, dass er seine Zusagen nicht erfüllen wird. Kein Corona kann ihn davon abhalten, dass es einmal eine heile Welt geben wird. Nie und nimmer. Und nichts, und wirklich nichts, kann dich trennen von der Liebe Gottes. Unsere Stimmen in uns sagen oft was anderes, aber dieser Schein trügt. weil Gott hat einen Masterplan und er bringt ihn zum Ende. Selbst Mord und Totschlag in seiner Familie können ihn nicht davon abhalten, dass der Messias, der Christus, daraus geboren wurde. Jesus, unser Herr und Gott. Also wir müssen das Reich Gottes nicht persönlich in die Welt bringen. Gott kommt ohne uns klar, aber sein Masterplan läuft dennoch gerade auch noch mit uns schwachen kleinen Löwen oder Würmchen. Immer wieder setzt er uns damit ein und gebraucht uns und macht uns fähig, etwas von seiner Herrlichkeit und seiner Größe und Schönheit für andere sichtbar zu machen. Aber wir dürfen mutig Entscheidungen treffen. Einfach losgehen, im festen Vertrauen, Gott wird es schon machen. Die Bibel gebraucht dafür das Wort Mündigkeit. Ich gehe einfach selbst im Vertrauen, dass Gott mit mir geht. Also Gott braucht keine Heiligen. Auch wenn ich selber vieles nicht auf die Kette bekomme, ist das für Gott kein Problem. Denn er hat einen Masterplan. Und dann kommen wir zu dem letzten Gedanken. Er liebt unsere Biografie. Zack. Oh, jetzt hat es auch richtig geklappt. Jetzt dachte ich wieder, ich kann so ein Zeichen geben und schon wieder geht's anders. Also in allen großen und kleinen Lebensläufen ergeben sich die Geschichte, in der Gott wirkt. In der Gesamtheit von Milliarden der Menschen offenbart Gott seine Geschichte. Manchmal sind wir mittendrin in dieser Geschichte. Manchmal dürfen wir es erleben. Jetzt konnte ich einen kleinen Beitrag leisten. Ich habe es gemerkt, dass Gott etwas zum Segen geworden ist für andere Menschen. Aber es gibt so viele Momente, vielleicht erlebst du es anders. Also ich erlebe so viele Momente, wo mir der Masterplan Gottes überhaupt nicht bekannt, vertraut oder sichtbar ist. Er scheint meilenweit von meinem Leben entfernt zu sein. Aber dieser Schein trügt. Denn Gott liebt eben auch meine Biografie. Er ist mit mir, er ist mit dir, mitten in deinem Alltag. Er liebt dich als Gesamtpaket. Mit deinen Verletzungen, mit deinen Brüchen, mit deinen Fehlern, vielleicht auch mit deinem erlebten Missbrauch oder mit der Überforderung des Lebens. Corona hat dich vielleicht manchmal dazu gereizt, dein Kind anzuschreien, weil es einfach nicht hört, sondern wieder neu entdecken will. Und du weißt schon, Anschreien eines Kindes ist nicht gerade das Beste. Du sehnst dich nach ein paar Stunden Schlaf, aber dann beginnt die Wachphase deiner Tochter. Du hast Sehnsucht nach Verständnis bei deinem Partner, aber siehst, der verdreht wieder nur die Augen. Gott ist bei dir. Und er macht auch in diesem Moment Geschichte mit dir. Er liebt deine Biografie. Er liebt alles, was dich ausmacht und wer du bist. In seinem Masterplan bist du zwar ersetzbar, aber mit deiner Biografie bist du absolut einmalig. Und es kommt die Zeit, wo du bestimmten Menschen zu einer ganz bestimmten Zeit begegnest, wo niemand das besser, das Evangelium ihnen vermitteln kann, als du. Mit deinen Brüchen, mit deinen Verletzungen, mit deinem Unvermögen. So arbeitet Gott mit uns. So lebt er seine Freundschaft zu uns. Und das ist es doch, woraus Geschichte entsteht. Dass es ein großes Ganzes gibt und auf einmal entdecke ich, ich bin von diesem großen Ganzen ein Teil. Nicht für alle, nicht für viele sichtbar, aber für bestimmte Menschen sichtbar. Und dann darf ich auf einmal die Herrlichkeit Gottes für andere deutlich machen. Die gute Nachricht, die Jesus Christus für mein Leben ist, anderen vermitteln. Einzelnen Menschen erzähle ich von dem, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Also Gottes Masterplan gilt auch für mein Leben. Er liebt meine Biografie und er benutzt sie für seine Ziele. Und ich darf wissen, liebe Familie Gottes, wir dürfen wissen, das ist ein Grund, Gott Danke zu sagen. Dass es so ist. Dass er nicht meinen Perfektionismus braucht. dass mir alles gelingt, dass ich nur Einser schreiben kann, das ist sowieso bei mir nicht der Fall. Er hat einen größeren Plan. Er steht darüber und nichts kann uns von ihm trennen. Sein Lächeln ist immer über unserem Leben. Er freut sich über uns. Er ist total aus dem Häuschen, so heißt es beim Propheten Malachi. Er liebt unsere Biografie und er nutzt sie für seine Ziele. Aber eine heilige Familie, die braucht er nicht und die will er auch nicht haben. Keine Perfektionisten, sondern gerade diese Menschen mit ihren Brüchen, mit ihren Fehlern. Gerade diese Personen, die alles andere als liebenswert sind, gehören mit zu seinem Stammbaum. Und wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du mit zu seiner Familie, gehörst du mit in diesen Stammbaum. Er wird noch weitergeschrieben bis heute. Gottes Masterplan lässt sich durch nichts blocken. Es gibt wirklich überhaupt nichts, was Gott aus der Bahn wirft. Du kannst ihm nicht zwischen die Beine grätschen, dass er stolpert oder nicht mehr Lust hat, weiterzuspielen. Deswegen finde ich, dass dieser Anfang, die Geschichte von Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, dass das eine fantastische Geschichte ist, wo dieser Dreiklang zum Schwingen kommt. Er hat keine heilige Familie, er hat aber einen Masterplan und Gott liebt deine Biografie. Und ich finde, das ist ein Grund, immer wieder neu zu feiern. Ist jemand so mit Christus, beginnt eine neue Zeitrechnung. Das Alte ist vorbei, Neues beginnt. Gott hat also auch für dein Leben einen Masterplan und er liebt deine Biografie, aber er braucht dich nicht als perfekten Menschen. Amen. Das habe ich vergessen. Hätte mich einer daran erinnern können. Oder? Also Nemo ist klar, das ist die Biografie. Oder? Vielleicht bist du noch im Aquarium, hast deine Eltern noch gar nicht gefunden, deinen Vater. Vielleicht bist du irgendwo gerade in der Toilette am Verschwinden oder schon im großen Ozean. Gott liebt deine Biografie, Nemo steht dafür. Wenn du jetzt noch nicht gesegnet bist, dann wird es durch das Lied sein, das wir miteinander singen oder auch hören. Nein, das wir miteinander hören und im Herzen mitsingen. Ich lerne noch. Der Vater im Himmel segne dich.